Der Predigttext für heute steht im 2. Timotheusbrief des Apostel Paulus und wir hören die Verse 10 bis 13. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Amen.
Wenn euch die Welt gehasst hat, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind es in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen Christen, die in einem hohen bis extremen Maß verfolgt werden, weil sie sich zu Christus bekennen. Diese Zeilen finden Sie auf der Startseite von opendoors.de, einer Organisation, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. 260 Millionen Christen in 50 Ländern. Den absoluten Zahlen nach sind die Christen damit die meistverfolgte Religion weltweit. Aber wieso? Wieso werden diese Christen verfolgt? Was ist überhaupt Verfolgung? Wann spricht man von Verfolgung? Wann beginnt sie? Und wie gehe ich damit um? Damit wollen wir uns in der heutigen Predigt beschäftigen mit dem Titel Verfolgung, Ursache und Ausweg. Heute hören wir, wie bereits angekündigt, eine Vater-Sohn-Geschichte, und zwar von Paulus, der seinem geliebten Sohn Timotheus schreibt. Der zweite Timotheusbrief ist quasi das Testament des Vermächtnisses des Apostels, das er kurz vor seinem Tod schreibt. Ich möchte gerne den Predigtext noch einmal lesen. 2. Timotheus 10 bis 13. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, Ikonien, in Lystra. Welche Erfolgen vertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du die Worte jetzt segnest, dass du ja, die Worte überall segnest, wo sie ja, wo in Vollmacht verkündigt werden, wo Gottesdienst in deinem Namen gehalten wird und besonders auch da, wo die Christen wirklich im Leben fürchten müssen und dennoch an deiner Seite stehen. Amen.
Amen.
Damit kommen wir jetzt direkt zu unserem ersten Punkt, den habe ich überschrieben mit Frömmigkeit leben. Also Punkt 1, Frömmigkeit leben. Paulus beginnt mit du aber. Damit bezieht er sich auf den vorangegangenen Text, wo er von den bösen, gottlosen Menschen redet, auf die wir später auch nochmal zurückkommen werden. Timotheus aber ist anders als diese Menschen. Du aber bist mir, Paulus, in allem nachgefolgt. Timotheus hat sich ein Beispiel an ihm genommen. Paulus war sein großes Vorbild. Er wollte sein wie er. Und das war er auch. In Philipper 2, Vers 20 bestätigt Paulus das. Ich habe niemand anderes, der so meines Sinnes ist wie Timotheus. Sie waren gleich gestrickt, sie hatten die gleichen Anliegen und sie konnten sich auf den anderen verlassen. Die Vorbildfunktion des Paulus, die bestand darin, dass Paulus von ganzem Herzen Christus nachgefolgt ist und Timotheus wollte Christus genauso nachfolgen, wie Paulus es tat. Das wird auch im weiteren Text deutlich, wo Paulus diesen Nachfolger immer spezifiziert. Das tut er in einer Dreierpäckchen. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Leben und im Streben. Die Lehre, das meint in der Wahrheit. Sie hatten das gleiche Verständnis von der Bibel, das gleiche Verständnis von der Lehre Christi und von dem Evangelium. Im Leben, das ist die Art und Weise, wie diese Lehre auf das Leben angewendet wird. Wie Entscheidungen getroffen werden, wie Prioritäten gesetzt werden. Und letzten Endes auch ist er nachgefolgt im Streben nach Heiligung, nach himmlischen Dingen, nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Paulus und Timotheus, sie hatten die gleichen Ziele. Diese drei Begriffe, die Lehre, das Leben und das Streben, das bezeichnet die äußeren Merkmale eines Christen. Hiervon ausgehend wird bestimmt, wie der Christ redet, wovon er redet, wovon sein Herz erfüllt ist, wie er sich im Umgang mit anderen Menschen verhält und woran er arbeitet. Die nächsten drei Begriffe sind ein wohlbekannter Dreiklang: Glaube, Liebe, Hoffnung, anders zusammengesetzt. Und Glaube meint hier das Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus, dass man Jesus Herr nennt, dass man ihm sein Leben verschrieben hat. Die Hoffnung, oder auch zum Beispiel bei Schlachter mit Langmut übersetzt, bezieht sich auf den Glauben wiederum. Es ist die Hoffnung darauf, dass das Erlösungswort Christi gilt, dass Gott uns bewahrt, dass er seine Verheißung erfüllen wird und wir eines Tages im Himmel in seiner Herrlichkeit ankommen werden. Und als drittes ist es die Liebe zu Gott. Wir sollen seine Ehre suchen und ihm treu in allen Dingen dienen. Das heißt, wir haben schon zwei, drei Päckchen abgehandelt: Lehre, Leben, Streben, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das alles bestätigt Paulus seinem Sohn. In all dem ist Timotheus ihm nachgefolgt. Wir wissen, was Paulus für ein großes Vorbild gewesen sein muss. Timotheus tat gut daran, ihm nachzufolgen. Und genauso sollten wir uns auch Vorbilder suchen, denen wir nacheifern können. Nicht, dass wir sie vergöttern sollen oder so, sondern es geht darum, dass ein Vorbild uns ungemein stärken kann. Wenn wir sehen, wie andere Menschen Gott nachfolgen von ihrem ganzen Herzen, wenn wir sehen, wie andere Menschen Probleme mit Gott bewältigen, wie sie mit bestimmten Situationen im Alltag umgehen, dann können wir uns vieles daran abgucken und können selber wachsen. Und das größte Vorbild von allen ist natürlich unser Herr selbst, dem auch Paulus nachgefolgt ist. Und diesem Vorbild sollen wir auch von ganzem Herzen folgen. Timotheus hat sich Paulus, wie bereits gesagt, in vielen Dingen zum Vorbild genommen. Und damit sind wir auch wieder beim Text, denn er ist dadurch geduldig geworden. Oder besser übersetzt, standhaft. Er ist standhaft und das muss er auch sein. Denn genauso wie Paulus einer Frömmigkeit nachgeeifert ist, genauso wie Timotheus dieser Frömmigkeit nacheifert, genauso wird Timotheus auch verfolgt werden. Er folgt ihm nach in Verfolgung und im Leiden. Also in äußerer Bedrängnis oder auch in innerer Verzweiflung. Er folgt ihm in den Verfolgungen. Verfolgung, wie Paulus in Antiochia, in Ikonion und in Lystra ertragen musste. Allein bei dem Gedanken daran seufzt Paulus: Welche Verfolgung ertrug ich da? Damit wir dieses Seufzen besser verstehen und auch damit die nachfolgenden Verse, dafür müssen wir uns diese Verfolgung einmal genauer angucken. Dazu werden wir jetzt direkt einen kleinen Exkurs machen in die Missionsreise, in die erste Missionsreise, Apostelgeschichte 13 und 14. Einen Auszug haben wir bereits in der Lesung gehört, aber wir wollen vorne anfangen. Wer seine eigene Bibel mit dabei hat, der kann natürlich jetzt prima nachverfolgen, kann vielleicht auch vorne oder hinten in den Landkarten nachgucken und sich ein Bild von dieser Reise auch machen. Der Bericht beginnt damit, dass Paulus und Barnabas sich von Antiochia in Syrien aufmachen, um die Heiden zu missionieren. Von da aus geht es weiter über den Seeweg nach Zypern und von da aus weiter in die heutige Türkei, zu einem anderen Antiochia, dem Antiochia in Pisidien. Pisidien, das war eine Region der Provinz Galatien, beheimatet von einem recht eigensinnigen Bergvolk, wie man berichtet, mit einer eigenen Sprache. Sie blieben am liebsten für sich alleine und haben sich von niemandem irgendwas sagen lassen. Es waren quasi die Gallier in Galatien. Die Römer haben es nie geschafft, Pisidien ganz zu unterwerfen. Aber Apostelgeschichte 13, Vers 13 lesen wir, wie Paulus und Barnabas so circa 47 nach Christus im pisidischen Antiochia ankommen. Am Sabbat gehen sie in die Synagoge, weil zuerst den Juden das Evangelium verkündet werden sollte. Sie werden auch direkt aufgefordert zu predigen und Paulus predigt sich einmal quer durch die Bibel. Er beginnt vorne beim Auszug aus Ägypten, geht weiter über die Richter, über Saul, David, landet bei Johannes dem Täufer und endet mit Jesus. Er erklärt seinen Hörern, dass Jesus die Verheißung des Alten Testaments erfüllt und dass jeder, der an ihn glaubt, vor Gott gerecht gemacht ist, dass er seine Sünden vergeben bekommt. Und viele Leute, Juden wie Heiden, bekehren sich. Am nächsten Sabbat sollte Paulus wieder predigen. Alle waren dafür. Die ganze Stadt kommt zusammen, um ihn zu hören. Aber einige der Juden werden neidisch und beginnen gegen Paulus und Barnabas zu wettern. Sie wenden sich an die angesehenen und wichtigen Leute der Stadt. Die wiederum nutzen ihren Einfluss und stiften eine Verfolgung an. Und schlussendlich jagen sie die beiden Unruhestifter fort. Paulus und Barnabas lassen sich davon nicht beirren. Sie klopfen sich den Staub aus den Klamotten und gehen stracks gen Osten in die nächste Stadt, nach Ikonion. Hier das gleiche Spiel. Sie predigen in der Synagoge. Einige Leute, Juden wie Heiden, bekehren sich. Und die jüdischen Führer hetzen wieder andere Menschen auf, spalten die Bevölkerung und sorgen für die Verfolgung der Missionare und wollen sie sogar steinigen. Als Paulus und Barnabas das hörten, ziehen sie weiter und kommen nach Lystra. Hier in Lystra hingegen läuft alles ein wenig anders ab. Auch hier predigen sie das Evangelium und auch hier sind offenbar einige Bewohner, die sich bekehren. Einer der Zuhörer aber war, wie wir auch in der Lesung gehört haben, ein fußlahmer Mann. Paulus erbarmte sich über ihn und Gott wirkte durch Paulus ein Wunder, wodurch dieser Mann geheilt wurde. Die Menschen in Lystra verstehen dieses Zeichen nicht. Sie schließen daraus nicht, dass die beiden von Gott gesandt sind, sondern sie glauben, dass Paulus und Barnabas selbst Götter seien. Sie glauben, sie haben Zeus und Hermes vor sich stehen. Die beiden versuchen natürlich, diesen Irrtum irgendwie wieder richtig zu stellen. Sie verweisen auf Gott, sie wollen doch Gott ehren und nicht sich selbst. Aber die Menge ist nicht mehr davon abzubringen. Sie wollen ihren griechischen Göttern Paulus und Barnabas Opfer darbringen. Aber es kommt jetzt noch schlimmer. Jetzt kommen auch die Juden aus Antiochia und Ikonion nach Lystra, die das Volk wiederum aufhetzen gegen Paulus und Barnabas. Sie stellen sie als Hochstapler hin. Die Menge ist nicht mehr aufzuhalten und steinigen Paulus zu Tode und werfen ihn zur Stadt hinaus. Wie? Paulus ist tot? Ist jetzt alles vorbei? War es das schon? Diese Fragen haben sich die frisch bekehrten Christen mit Sicherheit auch gestellt. Sie wollten sich vergewissert, sie gehen nach draußen vor die Stadt, sie wollen nach Paulus sehen oder ihn zumindest beerdigen. Sie stellen sich um ihn herum auf und da er bewegt sich, Paulus lebt. Gott hat ihn von dem Tod bewahrt und mehr noch, Paulus stand auf, ging in die Stadt, ruhte bis zum nächsten Morgen und er marschierte dann weiter in den nächsten Ort, ins 90 Kilometer entfernte Derbe. Nach einer Steinigung erstmal wieder ein 3-Tages-Marsch und das alles zur Ehre Gottes. Und nach dort verkündigt er wieder das Evangelium. Gott hat ihn auf wundersame Weise bewahrt und hat ihn sogar gleichzeitig für den weiteren Dienst gestärkt. Paulus hat sich, dem Tod ja nur knapp entronnen, unbeirrt in den Dienst des Herrn gestellt. Was für ein Vorbild. Für Timotheus hatten diese Vorfälle auch noch eine ganz besondere Bedeutung. Paulus hat ja durchaus viele andere Geschichten zu erzählen gehabt. In 2. Korinther 11 können wir einen ganzen Katalog davon nachlesen. Und da sehen wir auch, was Paulus sonst alles erduldet hat mit weiteren Steinigungen, Schiffbruch. Und wir wissen auch, dass Paulus sich zur Zeit der Abfassung, als er diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, in seiner zweiten Gefangenschaft in Rom befand. Es ist nicht die erste Gefangenschaft, wie wir sie am Ende der Apostelgeschichte lesen, wo er noch quasi unter Hausarrest gestellt wurde, sondern es geht hier um diese zweite Gefangenschaft, wo er als Schwerverbrecher festgesetzt unter Räubern und Banditen dem Tode geweiht ist. Paulus hatte reichlich Beispiele für Verfolgung, hatte extremere Beispiele und hatte auch aktuellere Beispiele gehabt. Warum holt er diese 15 Jahre alten Geschichten raus, schreibt sie 60 nach Christus an Timotheus, anstatt irgendwelche aktuellen Beispiele hervorzuholen? Der Schlüssel hierzu liegt auch in der Apostelgeschichte, und zwar Apostelgeschichte 16. Dort lesen wir von der zweiten Missionsreise, einige Jahre nach der ersten. Und in den ersten 3 Versen heißt es da: Paulus kam aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Das heißt, Paulus zieht diesmal nicht über den Seeweg, nicht über Zypern in die Gegend von Pisidien, sondern über den Landweg oben herum und kommt von Osten nach Derbe und als nächstes dann nach Lystra. Und dort in Lystra findet Paulus Timotheus und macht ihn zu seinem Mitstreiter. Und wenn wir jetzt noch die Stelle aus 2. Timotheus 1, Vers 2 mit dazu nehmen, dann ergibt sich ein klares Bild. Dort bezeichnet Paulus Timotheus als seinen Sohn im Glauben. Wir können also vom Folgenden ausgehen. Timotheus kam aus der Gegend rund um Lystra. Er kannte Paulus, er wusste, was wenige Jahre zuvor auf der ersten Missionsreise passiert ist. Er hat mitbekommen, welche Verfolgung Paulus in Antiochia, in Ikonien und Lystra erlebt hatte. Und des Weiteren können wir davon ausgehen, als geliebter Sohn im Glauben, dass Timotheus sich direkt über Paulus bekehrt hat, auf eben dieser ersten Missionsreise. Auf der zweiten Missionsreise war Timotheus ja schon ein stadtbekannter Christ, selbst in den Nachbarnstädten wurde er hoch angesehen. Es liegt also sehr nahe, dass Timotheus zum Zeitpunkt der Steinigung in Lystra war. Und dass Timotheus diese Steinigung wahrscheinlich auch miterlebt hat, dass er gesehen hat, wie Paulus dem Tode nahe auf der Erde lag und wie er da auch wieder zu Kräften gekommen ist. Und damit verstehen wir jetzt, warum Paulus gerade diese alten Begebenheiten hervorholt. Einerseits bezeugt er Timotheus seine Treue, seinen frommen Lebenswandel. Timotheus war treu und gottesfürchtig, sogar so sehr, dass er Paulus sehenden Auges nachgefolgt ist in all den Beleiden und Verfolgungen, die auf ihn zukommen können. Und ebenso sollten wir auch treu und fromm sein und in Christus leben. Das heißt aber wiederum, und da warnt Paulus Timotheus noch einmal davor, dass Verfolgung jedem Christen widerfahren kann. Nein, sogar Verfolgung muss jedem Christen widerfahren, denn alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und das ist die Überleitung zu unserem zweiten Predigtthema, schon Verfolgung erleiden. Also erstens Frömmigkeit leben, zweitens Verfolgung erleiden. Verfolgung ist die zwingende Folge eines frommen Lebens. Auch wenn wir als Christen oft straucheln, teilweise untreu werden, so bleibt uns doch immer der Wille eines frommen Lebens erhalten. Wenn du Christ bist, dann willst du gehorsam sein, dann willst du gottesfürchtig leben, dann willst du dein Leben für Christus hingeben. Das heißt aber auch, wenn du Christ bist, wirst du verfolgt werden. Das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Aber was genau ist überhaupt Verfolgung? Um auf eine unserer Anfangsfragen zurückzukommen. Wann beginnt Verfolgung? Wird man erst verfolgt, wenn man sein Leben fürchten muss? Und reicht es schon aus, wenn man belächelt oder komisch angeguckt wird? Werden wir hier in Deutschland bereits verfolgt? Worauf müssen wir uns als Christen auch hier in Deutschland einstellen? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir zuerst festhalten, was Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmächtet werdet um des Namen Christi willen, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der ein fremdes Amt ergreift. Verfolgung in der Bibel meint also immer Verfolgung um Christi willen. Wenn wir wegen etwas anderem verfolgt werden, dann beschämen wir uns nur selbst und vor allem den Namen unseres Herrn. Wenn man uns hasst, weil wir stehlen, weil wir morden, weil wir uns unrechtmäßig ermächtigen, dann ist das keine Verfolgung im biblischen Sinne, sondern die logische Konsequenz unserer Sünden. Die Verfolgung eines Christen beginnt da, wo das Motiv der Verfolgung Christus selbst ist. Ein weiterer Faktor, um Verfolgung festzumachen, ist neben diesem Motiv natürlich auch die Tat an sich. Es ist klar, dass ein böser Blick noch keinen Märtyrer aus mir macht. Aber was ist mit vielen bösen Blicken? Was ist mit gesellschaftlicher Ächtung? Das ist durchaus eine Form von Verfolgung. Zwar zugegeben, eine etwas leichtere Verfolgung, als beispielsweise um sein Leben fürchten zu müssen. Aber oft stehen wir in diesem Dilemma, gerade hier in Europa, dass wir von Verfolgung reden, dass wir teilweise schon denken, wir würden selbst verfolgt, weil wieder irgendwelche Verordnungen rausgekommen sind, dass wir Kreuze abhängen müssen, weil unsere Gesetze immer unbiblischer werden oder weil unsere Gesellschaft generell feindlicher gesinnt ist gegen das Christentum. Auf der anderen Seite ist aber auch jedem klar, dass die Situation in Europa im Vergleich zu beispielsweise China, Russland, Nordkorea, dass das nur Lappalien sind. Oder gerade auch den Verfolgungen in islamischen Staaten, wo Menschen für ihren Glauben tatsächlich auch hingerichtet werden. Dürfen wir bei uns in Deutschland überhaupt von Verfolgung reden? Oder ist das schon pietätlos? Das ist durchaus eine wichtige Frage. Wenn Paulus schreibt, dass jeder Christ Verfolgung erleiden muss und wir das als deutsche Christen hier uns die letzten Jahre und Jahrzehnte einmal angucken, dann haben wir es in Deutschland eigentlich nur mit Lappalien zu tun. Da drängt sich die Frage auf, sind diese Lappalien schon Verfolgung? Oder stimmt vielleicht was mit unserem Christsein nicht, wenn wir nicht massiv verfolgt werden? Ist die Schwere der Tat oder die Dauer der Taten ausschlaggebend? Nein. Wie gesagt, ausschlaggebend ist das Motiv. Um hier im Vergleich zu ziehen, genauso wie Sünde immer Sünde ist, egal ob wir Mord begehen oder eine Notlüge, so ist Verfolgung um Christi willen immer Verfolgung, ob nun gelästert oder gesteinigt wird. Klar, die weltlichen Auswirkungen, die können stark unterschiedlich sein, aber im Kern der Sache bleibt es das Gleiche. Neudorfer definiert es in dem HTA-Kommentar so: Verfolgung heißt, dass man um Christi willen angefeindet, verlästert, benachteiligt, geächtet, gesellschaftlich oder staatlich bedrängt, verhaftet, gefoltert oder gar getötet wird. Es ist also eine große Bandbreite. Auch die vermeintlich kleinen Sachen können einen Menschen zermürben und in echte Schwierigkeiten bringen. In jedem Fall müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass Verfolgung auch auf uns zukommen können. Und dass einiges auf die eine oder andere Weise zwangsweise auf uns zukommen wird. Denn jeder Christ muss Verfolgung erleiden. Aber wieso eigentlich? Was haben wir Christen an uns, dass man uns verfolgen muss? Was ist so schlimm an uns? Das haben wir im Kern auch schon beantwortet. Das Schlimme an uns ist unser Herr Jesus Christus. In der Lesung bereits gehört, sagt Jesus in Johannes 15, ab Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet ihr die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgelöst habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch das eure halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und gerade da liegt doch eigentlich unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Christen ist es, Gottes Namen zu verkünden. Die Menschen kennen Gott nicht, sie wollen ihn auch nicht kennenlernen und trotzdem sollen wir dafür sorgen, dass sie ihn kennenlernen, und zwar rechtzeitig. Sie müssen sich vor ihm beugen, bevor es zu spät ist. Und das ist auch das Dilemma, in dem Paulus und Barnabas stecken. Was haben sie denn Anstößiges getan? Warum wurden sie verfolgt? Sie haben das Wort Gottes verkündet. Sie haben den Menschen in Antiochia, in Ikonion und in Lystra von Jesus erzählt, dass er der Heiland ist, der Sohn Gottes, dass sie Buße tun müssen und Jesus um Vergebung ihrer Schuld beten müssen und dass sie sonst in die Hölle kommen. Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. Aus sich heraus kann sie niemand bewältigen. Wir brauchen ihn und das ist die Lehre Christi und das ist das Evangelium. Das ist der Stein des Anstoßes. Für den natürlichen Menschen ist diese Lehre unerhört. Wie? Ich soll schlecht sein? Ich soll Vergebung brauchen? Ich soll in die Hölle verdient haben? Nein. Ich bin vielleicht nicht mehr perfekt, aber das ist so viel des Guten. Diese Botschaft ist nicht hinnehmbar. Und wenn sich Christen nicht davon distanzieren, dann muss diese Botschaft halt auf andere Weise ausgerottet werden. Noch schlimmer wird es dann, wenn Christen dann auch noch integer sind und das Leben, was sie verkünden, wenn das zusammenpasst, dann kann man sie nämlich nicht mehr als selbstgerechten Schwätzer hinstellen. Wenn sie durch ihr Verhalten den Menschen einen Spiegel vorhalten, dann hat das nur noch mehr Anstoß. Und auch das wiederum sehen wir bei Petrus, 1. Petrus 4, Verse 3 und 4. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und keuschem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihren stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben. Darum lästern sie. Damit haben wir auch wieder den Bezug zurück zu unserem Predigttext. Paulus schreibt, ja, du bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben. Paulus sagt dir klipp und klar, weil du, Timotheus, mir in all dem nachgefolgt bist und weil du so lehrst, wie ich lehre, weil du so lebst und nach himmlischen Dingen strebst wie ich, weil du fromm leben willst in Christus Jesus, darum wirst du Verfolgung leiden, weil du anders bist als die anderen Menschen, weil Jesus dich herausgelöst hat. Und weiter geht es dann mit Vers 13. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Mit den bösen Menschen, zu denen du nicht mehr gehörst, mit denen wird es immer schlimmer. Wir haben gerade bei Petrus schon gesehen, was diese Menschen alles ausmacht. Aber auch Paulus hat in einem Abschnitt vor unserem Predigttext, in 2. Timotheus 3, genau das beschrieben. Er hat diese Menschen beschrieben als Menschen, die viel von sich halten. Gottlose sind sie. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie sind auf immer neue Lehren aus und können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es sind Menschen mit zerrüttetem Sinn, untüchtig zum Glauben. Diese Menschen sollen wir meiden. Und mit diesen Menschen wird es immer und immer schlimmer. Sie werden immer gottloser werden. Sie werden sich immer mehr in ihre Sünde verstricken. Sie werden sich immer und immer mehr von Gott und seinen Wahrheiten entfernen. Sie werden immer skrupelloser sein. Sie werden immer mehr andere Menschen verführen und auf ihre Seite bringen. Sie werden immer mehr andere Menschen von Gott wegzerren und damit letzten Endes sich selbst und auch die anderen Menschen verdammen. Und weil die Christen sich zu Gott halten, werden sie auch immer mehr und immer heftiger gegen diese Christen vorgehen. Das ist eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung. Das sehen wir auch schon im Kleinen an der Verfolgung während dieser ersten Missionsreise. Erst sind es nur wenige, die neidisch sind auf Paulus und Barnabas, die seine Lehre nicht ertragen können, die ihn aus der Stadt heraustreiben. Und dann werden es immer mehr und mehr. Sie reisen sogar in andere Städte, um dort die Menschen zu verführen. Und die Verfolgung wird immer hartherziger und endet mit der Steinigung. Auch wir müssen mit Verfolgung rechnen. Mit immer hartherzigeren und gottloseren Menschen. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Aber wie? Mit Gegenwehr? Mit Abschottung? Mit Flucht? Nein. Es werden immer zu viele Menschen sein. Gerade gegen Ende der Weltzeit wird es sich immer weiter zuspitzen. Man wird uns finden. Auch in anderen Ländern werden wir früher oder später Verfolgung erleiden. Wir haben doch gerade gesehen, dass Verfolgung eben nicht vom Ort oder von unserer Person abhängig ist, sondern von Christus. Vielleicht ändert sich woanders die Art der Verfolgung, dass sie vielleicht nicht so stark ist, dass sie vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist. Vielleicht schenkt Gott hier und da in manchen Ländern eine Atempause. Aber wenn wir dauerhaft entfliehen, müssten wir unseren Herrn verleugnen. Und das sollen wir nicht. Wir sollen nicht dauerhaft fliehen, sondern unseren Herrn bekennen. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Was genau können wir jetzt tun? Das Predigtthema lautete Verfolgung, Ursache und Ausweg. Und so lautet dieser Predigttitel und beides, Ursache und Ausweg, haben wir festgestellt, ist in Christus. Wir haben bereits gesehen, dass wir um Christi willen verfolgt werden, weil wir seine Lehre verkünden, weil wir nach seinem Willen leben und weil wir nach seinem Reich streben. An ihm glauben wir, auf ihn und sein Erlösungswerk hoffen wir. Und ihn lieben wir von ganzem Herzen, von unserer ganzen Seele und unserem ganzen Gemüt. Zumindest sollte es so sein. Wenn wir das alles, unser Leben und unser Wollen durchdringt, dann ist das die Ursache für Verfolgung, aber auch gleichzeitig der Ausweg. Gott stärkt uns dadurch. Er stärkt uns dadurch, dass wir ihn suchen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir sein Wort lesen, dass wir es verstehen, dass wir ihn dadurch anbeten. Wenn wir uns zu ihm flüchten, dann können wir Bewahrung erfahren, genauso wie Paulus. Das ist unser dritter und letzter Punkt für heute, Bewahrung erfahren. Also erstens Frömmigkeit leben, zweite Verfolgung erleiden und als dritter Punkt Bewahrung erfahren. Der aufmerksame Predigteur hat natürlich jetzt gemerkt, dass wir einen kleinen Satz übersprungen haben, und zwar in Vers 11. Da heißt es ja, welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Paulus lenkte den Blick auf Gott. Er sagt seinem Schützling Timotheus, du hast gesehen, du hast mitbekommen, was dir blüht, wenn du dich auf Gott einlässt. Von einfachen Unannehmlichkeiten bis hin zum Tod ist alles dabei. Du hast aber auch erlebt, wie Gott durch diese Situation hindurchtragen kann, wie Gott uns bewahren kann, wie er uns daraus erlösen kann, wie er uns da durchträgt. Und deshalb halte dich an ihn, lass Gott deine Zuflucht sein. Befiehl dem Herrn alle deine Wege, er wird's wohl machen. Gott kann in jeder Verfolgung trösten. Gott kann jede Situation wenden. Gott kann einen vor dem Schlimmsten bewahren. Und selbst wenn er das nicht tut, wie bei Paulus, dann kann er es trotzdem hindurchtragen und es sogar noch für den weiteren Dienst stärken. Paulus hat ganz dem Herrn vertraut. Ihm ist klar, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und auch jetzt ist Paulus sich dessen gewiss. Er schreibt diesen Brief immer aus der Zelle in Rom. Er weiß, dass er bald sterben wird. Und dennoch ist sein Vertrauen auf Gott ungebrochen. Dieses Vertrauen, das brauchen wir auch, wenn wir in Verfolgung bestehen wollen. Wir sollten uns daher zum einen Timotheus als Vorbild nehmen, der Paulus nacheifert. Und genauso wie er Paulus nacheifert, können auch wir Paulus nacheifern. Und genauso wie Paulus Christus nacheifert ist, sollten wir uns Paulus als Vorbild nehmen und ebenso Christus nacheifern. Damit wir Christus selbst nacheifern und dass er unser größtes Vorbild ist. Denn auch wir müssen Verfolgung erleiden. Auch wenn es in Deutschland vielleicht noch nicht so schlimm aussieht wie in anderen Ländern. Wir müssen uns vorbereiten. Es kann sich schnell ändern. Das hat auch schon Theo Lehmann erkannt, mit dem ich jetzt auch schließen möchte. Er war lange Zeit Evangelist in der DDR. Und einige Zeit später, 2004, schrieb er folgenden Text. Überschrieben ist der Text mit einer eindringlichen Botschaft zu uns Christen. Viele kennen den bereits schon. Das Land steht still. Liebe Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem bedeutenden Zeitabschnitt. Ich meine dies in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Auch was wir heutzutage auch immer noch wahrnehmen. Diese Situation, die wir gegenwärtig haben, die bietet viele einmalige Möglichkeiten. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und damit Europa für immer verlieren. Das Land steht still, bis auf ganz wenige. Noch nie gab es, weltweit betrachtet, so viele christliche Märtyrer wie heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. Noch nie gab es so eine weltweite zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Noch ist der Fisch an unserem Autoheck unser geheimes Erkennungszeichen und nicht der staatlich angeordnete Aufnäher zur Kennzeichnung ausgegrenzter Christen, wie es seinerseits der gelbe Davidstern für die Juden war. Noch ist alles still. Die Situation kommt mir sehr bekannt vor. Zur Zeit der DDR, als es unterirdisch überall brodelte, sang Wolf Biermann ein Lied, in dem er den äußeren Anblick der DDR beschrieb. Und dann plötzlich schrie er mit Aufbietung aller stimmlichen Kräfte, mit ohrenbetäubender, schriller Stimme den Satz: Das Land steht still! Noch. Ja, Freunde, noch tanzen wir auf unsere christlichen Hauspartys, während der Leib von Christus in anderen Ländern aus 1000 Wunden blutet. Noch verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan, Christsein ist cool. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Ich frage mich, wie lange wir uns dieses läppische Jesusgeständel und dieses traumtänzerische Christentum noch leisten können und leisten wollen. Während in den anderen Ländern christliche Frauen versklavt und vergewaltigt werden, spreizen die Mädels bei uns auf der Bühne ihre Beine und präsentieren ihren gepiersten Bauchnabel. Alles für den Herrn, ich weiß schon. Ich weiß aber auch, was die Herren in der ersten Reihe von diesem Anblick halten. Während woanders Christen unter Folter schreien, leiern wir im Dreivierteltakt bis zum Unfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass diese nichtssagenden Chorusse, in denen wir uns sicher in unserem Gemeindesaal sitzen, dazu auffordern, auf den Straßen zu tanzen. Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es auch hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa an die weltweite Christenverfolgung, wird ausgerechnet um das liebe Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe es als eine Atempause an, die Gott uns gönnt, um Luft zu holen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten diese Atempause nutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, an denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste und notfalls feuerfeste, KZ-fähige Christen. Soweit der Text von Theo Lehmann. Lasst auch uns dafür sorgen, dass wir und unsere Anvertrauten bibelfeste und damit feuerfeste oder auch steinharte Christen werden. Am Ende der letzten Missionsreise kommt Paulus nochmal zurück von Derbe, wieder nach Lystra, Ikonion und nach Antiochia. Und auf diesem Rückweg will er die Gläubigen noch einmal stärken und dort setzt er auch Gemeindeälteste ein und bereitet auch die auf diese harten Zeiten vor. Und dort sagt er in Apostelgeschichte 14, Vers 22, und damit fasst er unsere Predigt noch einmal ganz gut zusammen, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, wenn wir Frömmigkeit leben und unser Leben ganz auf Gott ausrichten, dann werden wir zwangsläufig Verfolgung erleiden und durch viele Bedrängnisse gehen. Aber wir werden auch durch Gott Bewahrung erfahren und letztlich sein Reich und seine Herrlichkeit sehen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.